willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und freue mich umso mehr auf die heutige Aufnahme, denn es ist die vierte für euch, aber die erste Aufnahme im neuen Jahr, gerade quasi Silvester durch und wir sind beide gerade hochmotiviert, ins neue Jahr zu starten. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern bin hier mit Michael Rapp, Sales-Lead bei Pleo und kennen uns jetzt auch, ich glaube, zum ersten Mal persönlich getroffen beim Artist Circus, aber dann seitdem ja immer wieder guter Austausch, jeder Austausch immer von hoher Qualität, von vielen Insights. Ich hatte das Vergnügen, durfte sein Team einmal trainieren, viel Spaß gemacht und bin sehr gespannt, in das ein oder andere Thema mit dir tief einzutauchen. Und, natürlich auch, glaube, das muss auch gesagt sein, Host von einem Podcast, Target-Themen, den ihr vielleicht auch kennt. Ich bin großer Fan davon, weil es immer coole Stories sind und immer coole Nuggets sind, die man sich da rausziehen kann. Michael, freue ich mich sehr, dass wir es dann nach ein paar Monaten auch endlich geschafft haben, ein Zeitfenster zu finden, wo wir mal gemeinsam aufnehmen.
Chris, vielen Dank, dass ich hier sein darf und absolut schön, dass wir es nach aller Zeit des Ansprechens geschafft haben.
Mega. Für die zwei, drei Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, kann ich mir nicht vorstellen. Willst du nochmals zwei, drei Sätze sagen zu dir, wer du bist, was du machst?
Sehr gerne. Kurz und knackig. Michael, mein Name, gebürtiger Münchner. Ich bin Commercial Lead bei Pleo und verantworte da die Teams im Medium-Bereich, wie wir das klassifizieren, und eben die größten Kunden, die wir bei Pleo betreuen. Bald habe ich dann auch schon 20 Jahre Erfahrung im Sales, sowohl im B2C als auch im B2B. Habe in der Bank angefangen, dort im Geldhandel und Kredite mehr oder weniger an KMUs verkauft. Und das war so mein erster Touch, was Sales angeht. Und dann eben eine wilde Reise durch Startups und auch etablierte Unternehmen. Und jetzt eben bei Pleo in der B2B-Software-Welt. Genau, das ist so der grobe Überschnitt. Host der Target-Themen, wie du es angesprochen hast, Chris. Vielen Dank dafür. Und auch zeitweise in dem Projekt mit involviert gewesen mit dem Revenue Circus, wo wir dann dieses Jahr auch wieder auftreten werden und dabei sein werden, Chris.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir aufnehmen. Auch für dich die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist denn für dich die unbequemste Wahrheit im Sales und wie gehst du damit um?
Also meine Antwort wird sowohl was Gutes und was Schlechtes haben, ja, wie eigentlich immer alles. Die unbequeme Wahrheit im Sales ist, dass am Ende des Tages alles darauf ausgelegt ist, was der Outcome deiner Arbeit ist. Meiner Meinung nach ist Sales ich würde es so kategorisieren als High-Performance-Job, vergleichbar mit dem Job eines Geschäftsführers oder Profisportler oder ähnliches, weil es immer wieder dieselben Rhythmen gibt. Nach jedem Spiel einer Profimannschaft fängt ein neues Spiel an und es beginnt bei 0 zu 0. Also egal, wie gut du im letzten Spiel gespielt hast oder im letzten Monat oder in der letzten Woche, alles fängt wieder bei 0 an. Und wenn du dann eine schlechte Performance zeigst, bist du gleich wieder der Gelackmeierte und der Depp vom Dienst. Und ich habe das Gefühl, dass Sales ganz häufig in dieselbe Kerbe schlägt und sehr ähnlich ist. Und muss man jeden Monat oder jedes Quartal oder jedes Jahr sich wieder ums Neue behaupten. Und egal, wie gut man in der Vergangenheit war, das zählt alles nicht mehr. Es geht immer darum, wie der Outcome meiner Arbeit ist, wie engagiert ich bin und wie viel ich dann auch wirklich reinstecke. Und Sales ist dann eben auch meiner Meinung nach ganz häufig der Job, der eben nicht 9-to-5 ist, vor allem nicht für die Leute, die es wirklich packen wollen, die wirklich erfolgreich sein wollen. Das, was jeder Einzelne für sich als Erfolg definiert, egal ob das Status ist oder Geld oder ein Mix von beiden. Aber meiner Meinung nach ist Erfolg im Sales auch immer gepaart mit extra Engagement, extra Input und sehr, sehr viel Wachstum. Also nicht nur beruflich und verstehen, was ich da verkaufe, was ich mache, sondern auch, was mein Skillset angeht. Wie gut bin ich vernetzt? Wie gut kann ich kommunizieren? Wie empathisch bin ich? Und da bestenfalls immer Schritte nach vorne gehen in dieser ganzen Zeit. Also das ist meiner Meinung nach eine auch eine sehr gute Wahrheit, weil man sich eben menschlich sehr, sehr viel weiterentwickeln kann und auch mit Hardship umgehen muss und das lernt, aber gleichzeitig natürlich auch sehr, sehr unbequem ist.
Lass uns aber gerne nochmal über die Downside davon sprechen. Du meintest gerade, es gibt eine gute und eine schlechte Seite. Wie ist da deine Erfahrung auch mit dem Blick als Manager? Was bedeutet das umgekehrt?
Ja, umgekehrt bedeutet das natürlich, dass das jetzt nicht ein Brot ist, das jedem schmeckt. Natürlich ist das jetzt aktuell eine Zeit, in der man, und das, da muss ich mich selbst auch mit reinzählen, Sales ist eine unglaublich große Chance für Leute, die jetzt nicht mit dem Gehirn eines Atomphysikers geboren wurden. Und es ist eine fantastische Chance, wirklich sehr, sehr stark erfolgreich zu sein, mit Engagement, also wirklich mit dem Input, das man selbst in der Hand hat und mit Ownership, die man übernimmt, sehr, sehr viel Erfolg zu haben, sehr gutes Geld zu verdienen, sich ein Netzwerk aufzubauen, das einem weiterhilft, auch langfristig. Also das sind alles so sehr positive Sachen. Die Downside davon ist natürlich, dass es einen Stress mit sich bringt, dass es Druck mit sich bringt und dass unter Druck natürlich bestimmte Dinge kaputt gehen können. Und nicht selten habe ich es natürlich auch erlebt, wie glaube ich viele von uns, dass es Menschen gibt, die sich im Sales versuchen, aber es dann dementsprechend nicht schaffen. Und nicht schaffen kann auch ganz viele verschiedene Facetten haben. Also nicht schaffen kann bedeuten, ich war jetzt hier ein Jahr bei Pleo und war nicht so wirklich erfolgreich und habe einfach festgestellt, Sales ist nichts für mich. Das ist so die positivste Art des Scheiterns im Sales, würde ich jetzt mal sagen. Oder zumindest bei einem Arbeitgeber. Aber die negative Komponente davon könnte natürlich auch sein, dass man sich mental einfach nicht mehr wohlfühlt, dass dieser ganze Stress und Druck, der auf einem lastet, einen dann so belastet, dass man das mit nach Hause nimmt, dass das einem Privaten belastet, dass man damit zu kämpfen hat, dass man einfach nicht mehr weiterkommt und auch das natürlich schon häufig erlebt. Und am Ende führt das natürlich zu einem Jobverlust erstmal, was ja von an sich schon sehr negativ ist, aber gleichzeitig auch etwas, was man vielleicht auch, nachdem man schon nicht mehr bei dieser Firma arbeitet, noch mit sich mitschleppt und aufarbeiten muss.
Ja, ich finde das, was du gerade schilderst, einen sehr wichtigen Punkt, weil wir gerne über High Performance sprechen, über High Performer, wie werde ich zum High Performer? Aber diese Downside, ne, also die auch A, ich glaube, High Performer erleben es gleichermaßen, dass man den Job mit nach Hause nimmt und dieses Thema abzufalten und kurz, zum Beispiel was mir in meinem Leben immer sehr schwer gefallen ist. Also wir haben ja einen ähnlichen Werdegang, gerade geschildert. Ich habe auch im Finanzbereich angefangen, in dann finanziellen Angelegenheiten irgendwie beraten. Diese Vermischung von privat und beschäftigt war damals vollkommen normal. Und es ist mir damals in jungen Jahren noch nicht schwer gefallen. Heute merke ich, dass es nicht trennen zu können oder es mir schwerfällt, das zu trennen, auch dazu führt, dass ich eben, so, es ist für mich normal, irgendwie, wenn der Kunde anruft, wenn ich mit einem Urlaub, dann trotzdem irgendwie ans Telefon zu gehen oder auch abends nochmal irgendwie über was nachzudenken. Und du kriegst ja manchmal auch abends noch so einen Geistesblitz. So, warte mal, machst du die Notiz, denkst das Ganze irgendwie dann wieder durch. Oder auch so, wir machen beide einen Podcast, den machen wir ja auch in unserer freien Zeit als, sag ich mal, als Hobbyprojekt, in Anführungszeichen, natürlich auch mit geschäftlichen Intentionen. Dass diese Trennung immer schwierig ist. Und ich glaube, worüber wir wenig sprechen, und von daher finde ich das nochmal ein Punkt, auf den wir gerne nochmal eingehen können, ist Low Performance. Selbst wenn du jahrelang geliefert hast, unweigerlich dazu führt, dass nach auch in kurzer Zeit du unter extremen Druck stehst und man sich unweigerlich auch sehr, sehr zügig von dir trennen wird. Ich glaube, das ist etwas, was wir, also das ist, glaube ich, auch die erste Frage, machen wir da als Unternehmen genug? Ich glaube, in den meisten Fällen nicht oder als Manager genug, dass wir alles versucht haben, diese Person erfolgreich zu machen oder ein Umfeld zu schaffen, in dem Leute erfolgreich werden können. Aber das Zweite ist, ich glaube, da sprechen wir halt aber nicht drüber, dann auch an der Konsequenz, was es eigentlich bedeutet. Wie ist da dein Blick drauf?
Ja, ich finde es wirklich sehr schwer, das über einen Kamm zu scheren. Mit Sicherheit können Unternehmen oder sollten Unternehmen sich darüber Gedanken machen, wie man High-Performer findet, diese einstellt, diese zu High-Performance führt und die Leute dann auch in High-Performance lässt. Aber egal, in und welches Feld wir betrachten, wo es um High-Performance geht, die wenigsten Personen oder Menschen schaffen es, stetig auf High-Performance zu bleiben. Und auch die wenigsten Unternehmen schaffen das. Also das muss man ja auch sagen. Apple und so weiter werden da immer als Vorzeigebeispiel genannt. Aber wie viele Apples gibt es auf dieser Welt? Ja? Und das ist dasselbe im Sport. Das, was du auch gerade gesagt hast, ich stelle mir die Frage, ist das vielleicht nicht auch manchmal gut? Es gibt bei Joko Willink diesen Spruch, den ich mir sehr gerne zu Herzen nehme, wo immer, wenn eine Schwierigkeit auf ihn zukommt, er reagiert mit good und dann halt erklärt, was er damit meint. Also sprich, ich wurde gerade gefeuert, good, dann kann ich mir jetzt Gedanken darüber machen, was ich wirklich machen möchte, was meine Stärken, meine Schwächen sind und suche mir jetzt was, was besser auf mich passt. Das ist eine Sicht der Dinge, die nicht sehr einfach ist, das immer umzusetzen. Aber zurückzukommen auf deinen Punkt, ich stelle mir die Frage, ist es nicht vielleicht auch mal gut, nach ein paar Jahren von High Performance und Trubel und sehr, sehr viel Erfolg und manchmal auch Misserfolg und Dingen, die man durchlebt hat in so einer Arbeitsbeziehung jetzt in dem Fall, dass sich die Wege vielleicht auch mal irgendwann trennen. Manchmal initiieren das die Arbeitgeber, so wie du es gesagt hast, aber in den häufigsten Fällen ja wahrscheinlich auch die Arbeitnehmer selbst, die dann vielleicht ein besseres Angebot bekommen oder ähnliches. Und wir sind jetzt alle in so solchen Situationen, wo wir sehr stark davon ausgehen können, dass wir nicht bis zur Rente bei unserem Arbeitgeber bleiben. Also auch gerade deswegen, weil wir die ganze Zeit unter Beschuss sind, weil es so viel gibt, so viel Stress, so viel Druck. Und dann macht man das 4 Jahre, 6 Jahre, manchmal sogar in Extremfällen 8 oder 10 Jahre. Und dann braucht man eine Pause und braucht vielleicht auch mal eine Veränderung als Mensch. Aber natürlich kommt auch sowas vor, wie du es genannt hast. Jemand, der schon mal ein High-Performer war, struggelt und es gibt dann nicht mehr so einen wirklich guten Weg, vielleicht auch nicht mehr das Enablement, das es braucht. Diese Person herum hat sich dann viel verändert. Der Country Manager ist weg, der oder die ihn bisher unterstützt hat und so weiter und so fort. Unternehmen verändern sich ja dann auch. Und deswegen ist es für mich sehr, sehr schwer, da zu sagen, was können Unternehmen mehr machen oder sollten sie mehr machen. Es sollte natürlich standardmäßig die Möglichkeit geben und das Enablement im Unternehmen zu High Performance zu kommen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler und Björn beschäftigt sich ja viel damit von Unternehmen, die noch ein bisschen jünger sind, zu sagen, ja, ich stelle jetzt hier jemanden ein, von dem ich überzeugt bin und der macht das dann schon, der gibt hier richtig Gas und brettert die Deals rein. Also das funktioniert meistens nicht, sondern man muss sich da schon Gedanken darüber machen, aber wenn man ein gutes Enablement hat, wenn man weiß, man hat ein Produkt, das gut verkaufbar ist und so weiter, führt High Performance bei den richtigen Leuten dann auch oder kommt High Performance auch bei den richtigen Leuten, weil da einfach sehr, sehr viel Ownership übernommen wird von den Leuten und die einfach sehr viel leisten von sich aus gesehen, weil sie eben diese High Performance wollen.
Also, ich finde das, was du gerade sagst, nochmal sehr wichtig. Und da die eine gegenseitige Perspektive zu schildern, beziehungsweise persönliche Story zu teilen. Zwar 2018, war ich noch bei Eventbrite, beziehungsweise auch in den 3-4 Jahren davor bei TicketSwift. Und ich war immer einer der 3 Top-Performer, die wir in Europa hatten, mal UK ausgenommen. Da kenne ich Zahlen nicht genau, aber haben wirklich alle Revenue-Ziele immer erreicht, übererfüllt. Ende 2019 fing es schon so an, hey, so die Versorgung mit Inbound durch SDRs wurde ein bisschen schwieriger. Einfach weil die SDRs kein Lead mehr hatten. Einerseits Opportunity für mich natürlich, irgendwie da reinzusteppen und das deutsche SDR-Team zu supporten mit Lokalisierung von Training und Co. Hat auch Spaß gemacht. Auf der anderen Seite kamen wir an einem Punkt, wie gesagt, Ende 2018 komplett alle Ziele erreicht, die eigentlich den größten Kunden, den wir in den letzten Jahren gewonnen haben, mit so einer Comic-Con reingeholt. Und, dann kommen wir in 2019 rein und die Pipe ist einfach leer. Da wird nichts mehr da. So alles, was wir an Netzwerk hatten, war gefühlt, wie haben wir gesprochen, Leerheit in dem Sinne, ist einfach nicht genug da, um mit Sicherheit zu sagen, hey, ich erreiche meine Ziele bis zum Ende des Jahres. Als ich gegangen bin, habe ich das dann wieder aufgefüllt. Q1 war aber auch das erste Quartal, wo ich meine Ziele nicht erreicht habe, damals 19. Und dann sitze ich dort und der damalige Sales Director EMEA oder VP Sales aus UK und sagt, Chris, wenn ich auf deine Pipeline gucke, dann wirst du deine Ziele dieses Quartal nicht erreichen. Ja, danke. Das ist jetzt noch keine News. So, ich habe ja auch einen Plan gemacht. Ich verstehe Rated Pipeline. Ich verstehe das Konzept von, du musst mehr Opportunities erstellen. Das war der Outcome von diesem gesamten halbstündigen Meeting. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und eben auch nimmt auch uns als Leader in die Verantwortung zu sagen, wenn wir den Status quo verstanden haben, wenn wir das Ziel verstanden haben, wie kommen wir denn dahin? Das heißt nicht, dass natürlich du als Lead hingehst und sagst, hey, gib dir mehr Pipeline. Aber, oder ich erstelle für dich Pipeline und mach mit dir Cold Calling. Aber es geht darum, mit dir Wege zu finden, zu sagen, hey, haben wir alles wirklich erdenkt mögliche versucht, dorthin zu kommen. Und gemeinsam Wege zu finden und zu diskutieren. Jemanden eben auch, da sprichst du über Enablement und Support, die Infrastruktur zu geben, mit jemandem sich die Gedanken zu machen, den Plan zu machen, den man dann eben auch executen kann. wie gesagt, Q1 war dann eine Katastrophe. In Q2 hat dann wieder funktioniert, war genau auf Track, als ich dann gegangen bin. Also könnt ihr dieses Beispiel als, das ist wirklich eben so Management, als ja gut, du wirst deine Ziele nicht erreichen. Ja, danke. Was bringt mir jetzt dieses ganze Meeting, was bringt mir diese ganze Diskussion? Rein gar nichts, sondern ich gehe aus diesem Meeting raus und bin noch demotivierter und frustrierter. Und dann.
Beispiel. Sorry. Ja, das Beispiel, das du bringst, ist ein sehr, sehr oberflächliches Feedback, ne? Auch das wieder mit Sport verglichen. Wenn du dort jemanden hast, der sich schon im High-Performance-Bereich bewegt und auch in Teams hast du ja immer die absoluten Topstars und die High-Performer. Du hast die Leute, die in der ersten Elf oder in der ersten Startaufstellung im Basketball oder Fußball oder was auch immer stehen. Und dann hast du halt die Ersatzspieler oder Spielerinnen, die sich halt dann versuchen anzubieten und irgendwie reinzukommen. Und da hast du ja schon die erste Unterscheidung in Performance. Aber wenn du jetzt zu den Leuten gehst, wie in deinem Fall, und das übersetzt in Sport und dann als Trainer oder Manager den Leuten sagst, Leute, ihr spielt einfach aktuell nicht gut genug und die Ergebnisse sind scheiße, wissen natürlich alle. Ja, du musst jetzt
wieder irgendwie mal,
genau. Und jeder hat oder sollte, das ist die Voraussetzung meiner Meinung nach, dass das Rieseninteresse daran haben, das zu ändern. Sowohl die Spieler als auch die Manager. Und wenn dieses Interesse da ist von allen Seiten und jeder die Hoffnung hat und das Bestreben, alles dafür zu tun, dass es besser wird, dann wird sich auch ein Weg finden. Aber natürlich nicht über die, hey, alles läuft gerade scheiße, sondern natürlich, wie kann man das irgendwie besser machen. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich weiß, kennst du das Theodizee-Problem?
Namen nenne ich.
Okay, ich werde darüber in den nächsten Tagethemen-Folge sprechen, also ist schon mal direkt ein Spoiler und Werbung. Aber ich finde das sehr interessant übersetzt für den Bereich im Sales. Der, bei dem Problem geht es, das ist irgendwie in den 1700er Jahren entstanden, als die Bevölkerung auch in Europa noch sehr, sehr gläubig war, also christlich gläubig. Und Kritik an Gott oder beziehungsweise auch nicht an Gott zu glauben, ja fast schon Verbrechen war, ja, und dass das überhaupt nicht gestattet war. Und dieses Theodizee-Problem berichtet über die Frage, die sich übrigens in Lissabon gestellt hat, nachdem in Lissabon die halbe Stadt oder mehr sogar als die halbe Stadt kaputt gegangen ist. Danach gab es Philosophen, die Frage gestellt haben, wenn Gott so allmächtig ist und wenn Gott uns alle so liebt, wieso lässt er es zu, dass solche Naturkatastrophen entstehen und solche Tragödien, in denen Menschen sterben und so weiter und so fort. Und bis heute stellen sich die Leute in dem Bereich die Frage, wie man Gott sozusagen einkategorisieren muss. Ne? Wenn er allmächtig ist, dann müsste er ja können und wollen. Aber kann er und will aber nicht, dass sowas verhindert wird, dann ist er wahrscheinlich auch nicht gütig. Will er aber kann nicht, dann ist er nicht allmächtig. Das ist eine Frage, die ich super interessant finde, auch für mich in meinem eigenen Kontext. Ich mir auch häufig die Frage stelle, will ich das jetzt gerade wirklich und kann ich das? Sehr gut. Oder auch mein Mitarbeiter. Ich bin ja jetzt im Leadership, das heißt, ich stelle mir häufig die Frage, kann die Person das, was ich von ihr verlange und das, was der Arbeitgeber von ihr verlangt, will diese Person? Das sind für mich zwei extrem wichtige Komponenten. Beides ja, optimal. Dann hast du wahrscheinlich eine Person, die in Kürze in High Performance landet. Kann die Person, will aber nicht, das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Da läuft es wahrscheinlich auf einen, entweder oder hoffentlich auf einen Wechsel im Mindset zu oder auf eine Trennung, egal wer diese Trennung dann initiiert. Will die Person aber kann nicht, dann ist es wahrscheinlich meine Schuld und die des Unternehmens und wir müssen sagen, wie können wir diese Person besser enablen, dieses Können zu kreieren, weil das Wollen ist da und das Engagement und der Input ist da. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass die Person das dann auch kann und lernt. Ja, das ist mir noch eingefallen zu dem Beispiel, das du genannt hast, weil das sozusagen die beiden Welten auch mit zusammenbringt und auch das Enablement dahinter.
Ja, finde ich einen spannenden Exkurs. Finde auch gerade, weil du Joko Willing eben angesprochen hast da drin, immer diesen Satz, den hat Dominik Blank hier im Podcast immer gesagt, es ist nicht deine Schuld, aber deine Verantwortung in dem Kontext, gerade in dem Punkt eben, wenn du jemanden einstellst, der das gerade gesagt kann, aber nicht will, oder der eben dort ist und will, aber nicht kann, hat, und so sehe ich es zumindest immer, wenn es eben nicht funktioniert, ja auch du als Leader, beziehungsweise habe ich als Leader, ja auch irgendwo einen Fehler gemacht, diese Person einzustellen, das im Vorfeld nicht zu erkennen, darin das Umfeld nicht zu schaffen, dass diese Person erfolgreich werden kann. Warum habe ich das im Vorfeld nicht gesehen und identifiziert? Ich musste, wir hatten da im Vorfeld einmal kurz mal gesprochen, ich durfte in meinem dürfte, musste, sollte, wie auch immer man es nennen möchte, habe mich dazu entschieden, eine Person, die ich eingestellt habe, innerhalb der Probezeit zu entlassen, eben weil einfach sowohl die Motivation nicht da war, als auch am Ende logischerweise die Resultate nicht. Ich weiß natürlich, dass das die richtige Entscheidung war, in dem Kontext das zu tun, aber auf der anderen Seite hat das für mich schon ziemlich mies angefühlt, diese Entscheidung treffen zu müssen.
Ja, das kenne ich. Das ist mir auch schon wirklich viel häufiger passiert, als es mir lieb ist. Egal ob Probezeit oder nicht. Man muss jetzt natürlich auch sagen, nicht jede Person, die man als Leader im Team hat, hat man selbst auch eingestellt. Ne? So häufig gibt es da irgendwie Leute, die aus anderen Teams gemerged werden und keine Ahnung was. Aber in meinem Fall, ich stelle mir schon auch die Frage, ob ich da überhaupt gut bin in sowas. Ne? Ich habe immer das Gefühl, also ich habe wirklich in der Vergangenheit sehr häufig Leute eingestellt, die es dann am Ende nicht so gepackt haben. Ich kann mich an eine ganz spezielle Person erinnern, der ich im Bewerbungsprozess ein Strong Yes gegeben habe. Also das ist so unsere Bewertungsskala von No bis Strong No, also für absolute No-Gos. Yes und Strong Yes. Dieser Person habe ich ein Strong Yes gegeben und war absolut überzeugt. Ja, und stellte sich dann halt heraus, dass die Person gar nicht so wirklich will und auch überhaupt nicht kann. Also beide Themengebiete, sage ich jetzt mal, negativ gerissen wurden. Und natürlich sollte man sich ja auch gesünderweise dann danach die Frage stellen, mache ich hier eigentlich noch alles richtig und passt das so? Aber ich habe das Gefühl, vielleicht bin ich einfach schlechter drin. Das kann auch sein. Also wenn jetzt hier so HR-Leute zuhören, die werden mich jetzt wahrscheinlich bombardieren mit, ich kann das besser und lass mich dir helfen. Why not? Aber vielleicht bin ich da auch einfach schlechter drin. Aber ich habe das Gefühl, ich stelle immer, ich weiß nicht, wenn ich 2, 3 Leute oder sagen wir mal 4 Leute einstelle, sind 2 wirklich super stark. Und eine Person mindestens im Kann- und Will-nicht-Bereich und eine Person so ganz, ganz, ganz krass im Mittelfeld irgendwie, wo man so nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung es geht. Ja, von dem her gibt es immer noch was, wo man sich verbessern kann.
Hundertprozentig. Du hast gerade, glaube ich, schon eine Sache angesprochen, die ich gerne nochmal eingehen würde, wo ich gerne mal, wie sagt man so schön, hinüberleiten würde, was so ein bisschen das ganze Thema Podcasten angeht. Denn was ich bei dir im Podcast in den Tagethemen, ich würde absolut empfehlen, aber zu mal reinzuhören, wirklich cool finde, dass du es immer schaffst, ein Thema mit einer wirklich Story einzuleiten. Ich weiß gar nicht, was da alles drin war, aber irgendwie Expedition zum Nordpol oder Südpol war es, glaube ich, und da erzählst da über, was sag ich, Finne, ich weiß es nicht mehr genau.
Der im Zweiten Weltkrieg da auf Ecstasy durch die Berge fährt, ja.
Ja, genau. Richtig lustig, entertaining und auf der anderen Seite aber immer im Kontext eines dann ernsten Themas, ne? Sei das irgendwie Zielerreichung, High Performance, Overperformance, irgendwie was zwischen Sport, Parallelen zwischen Sport und Sales und Co. Ich glaube, ein Thema, was wir, und darauf würde ich gerne mit dir nochmal eingehen, unterschätzen, ist das Thema Storytelling. Weil was wir alle machen, ist, wir haben irgendwelche Use Cases, Use Case Stories, Referenzen und dann sagen wir, ja, hey, guck mal, der hat irgendwie 8% höhere Performance gehabt oder keine Ahnung was. Aber wir gehen sehr, sehr selten auf die Person wirklich ein, auf oder machen diese Story nicht wirklich greifbar, wenn du mir folgen kannst. Und ich glaube, weil du hattest mir im Vorfeld dazu eine Statistik erzählt. Und dann lass uns gerne nochmal da über dieses Thema ein bisschen sprechen.
Ja, absolut. Vielleicht, um mit den Statistiken anzufangen, 2, 3, die ich jetzt auch mit dem Adventskalender, den ich über die Tagethemen gemacht habe, rausgekramt hatte. Das eine war, Menschen merken sich eine Geschichte 22 Mal besser als reine Zahlen oder Fakten. Das heißt, wenn ich dir sage, unser System schafft es, 100 Belege pro Minute, keine Ahnung was zu machen damit, ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit 22 Mal höher, dass sich dein Gegenüber deine Story merkt, wenn du daraus eine kleine Geschichte formulierst und sagst, mein Kunde, die XY AG, der CFO dort ist übrigens auch erst seit 5 Monaten im Unternehmen und Pleo wurde eingeführt als ja, low-hanging fruit, sehr, sehr günstig und gleichzeitig aber auch sehr schnell implementierbar und dann noch eine kleine Story hinterher und dann sagen, und was uns dabei aufgefallen ist, ist diese Schar an Belegen, Und wir haben es dort zum Beispiel geschafft, 100 Belege innerhalb einer Stunde zu, keine Ahnung was. Diese Geschichte würde ich mir als Zuhörer sehr, sehr viel einfacher merken und das dann auch in meinen eigenen Kontext übertragen, wo ich mir denke, also während du mir diese Geschichte erzählst, denke ich ja schon drüber nach, vielleicht versetze ich mich gerade in die Person, ich bin auch CFO und versetze mich jetzt in diese Geschichte, in diesen CFO des anderen Unternehmens und denke mir jetzt, okay, wie viele Belege habe ich denn, mit denen ich umgehen muss und wo würde ich da reingehen in diesen Raum, um mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Thema zu besprechen und ähnliches. Ne? Also das ist einfach so viel greifbarer als alles andere. Und eine andere Geschichte oder eine andere Statistik, die ich noch sehr interessant fand, war auch intern, aber gleichzeitig auch in Präsentationen gegenüber unseren Kunden. Präsentationen mit Geschichten, also auch hier, wenn wir den Bildschirm teilen, bestimmte Dinge zeigen, egal ob intern oder auch extern gegenüber Kunden. Also Präsentationen mit Geschichten werden als 40% einprägsamer bewertet als solche, die nur Daten und Fakten enthalten. Da ist die Quelle übrigens Duarte und 40% einprägsamer. Also das ist auch wieder eine ganze Schippe drauf. Storytelling, das ist auch nochmal ganz wichtig. Für uns im Podcast, wir haben eigentlich unlimited time. Also wenn ich jetzt so eine Podcast-Folge aufnehme, ist mir egal, ob ich eine Geschichte 5 Minuten erzähle, 2 Minuten oder 10 Minuten. Weil keiner hält mich accountable und es ist eh das Format, was mir Spaß macht, mehr oder weniger. Ja. Aber natürlich, wenn ich in einem Kundenmeeting sitze und mir sitzen irgendwie 3 oder 4 Personen gegenüber und wir haben uns 1 Stunde geblockt, dann werde ich jetzt nicht 15 Minuten Stories auspacken über meine Großmutter, wie sie im Zweiten Weltkrieg irgendwas gemacht hat, um dann abzuleiten, wie gut meine Lösung ist. Sondern dann muss ich schauen, dass ich irgendwie präzise und sehr, sehr aufschlussreich kommuniziere. Aber selbst kleinste Geschichten können den Unterschied machen und können dafür sorgen, dass am Ende des Tages eine Information, die ich übertragen möchte, besser rüberkommt. Also auch wieder zurück in diesen Kontext mit, meine Lösung kann etwas. Wir haben bei Pleo eine 98% Belegerfassungsrate. Das kann ich jetzt so sagen. Und das ist eine eindrucksvolle Statistik. Würdest du dir das als mein Gegenüber, würdest du das morgen auch noch runterbeten können? Wenn dich morgen jemand fragt im Büro, was hat ein Pleo eigentlich für eine Belegerfassungsrate? Ich bin ziemlich sicher, dass du das bis dahin vergessen hast. Wahrscheinlich sogar vergessen hast, dass wir überhaupt darüber gesprochen haben. Aber wenn ich dir eine kleine Geschichte darüber erzähle und sage, typischerweise, wenn man dieses Thema Belegerfassung überhaupt nicht digitalisiert hat und mit Excel-Tabellen arbeitet, dann schwirren Belege in der Gegend rum, der Monatsabschluss verzögert sich, manchmal muss man bestimmte Dinge einfach ohne Belege machen und so weiter und so fort. Die typische Belegerfassungsrate sind 60%. Chris, bei dir zurückgefragt, wie hoch ist die Belegerfassungsrate bei dir? Dann sagst du irgendwie, weiß ich gar nicht so genau, aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass es so irgendwie die Hälfte mit Sicherheit irgendwie in derselben Woche und dann der Rest trudelt noch so ein. Dann haben wir über dieses Thema gesprochen. Vielleicht kann ich dann noch mit reinmixen, dass ein ähnliches Unternehmen wie ihr das und das macht. Und dann sage ich dir, dass unsere Belegerfassungsrate fast 100% sind. Und das wird sich viel besser einprägen als dieser kurze Satz. Bei uns ist die Belegerfassungsrate 98%.
Definitiv. Ich finde eine Sache, die hast du im ersten Beispiel eher beiläufig erwähnt. Du hast über die Persona gesprochen. Und ich glaube, das ist immer extrem wichtig, dass wir das alles, was wir im Storytelling halt machen, auch wenn wir Use Cases haben oder sagen, guck mal, das und das war der Impact. Es sind Zahlen sind das eine. Und ob ich jetzt irgendwie 98 oder 96 oder 80% habe, das klingt alles irgendwie hoch im Zweifel. Das, was aber den Unterschied macht, was bedeutet das eigentlich für den CFO in eurem Fall oder für jeden einzelnen Mitarbeitenden an Zeit? Ich meine, so, ne? Und wenn ich die Story dann erzähle von, I don't know, Peter, dem CFO bei XY, der genau das gleiche Problem hatte wie dein Prospect in dem Moment, dann erzählst du die, was wäre passiert, quasi Cost of Inaction versus dann hinten raus den Impact. Dann hast du auch so ein gut, dass man den Podcast da nicht hören kann, wenn man kriegt es leverage, der wirklich den Impact betreibt und in dem man sich reinversetzen kann. Also ein anderes Beispiel, wir hatten da im Vorfeld kurz drüber gesprochen und ich finde es immer, ich finde es sehr einprägsam, aber auch eigentlich echt absurd ist so, wir hören oft Nachrichten und wir hören in den Nachrichten auch Geschichten wie, guck mal, hier ist ein Krieg und da ist ein Bombeneinschlag gewesen, da sind irgendwie hunderte Leute gestorben und da 50 und da Tausende. Und I don't know. Und wir nehmen diese Informationen so auf, verarbeiten die, aber es ist überhaupt nicht relatable. So, in dem Moment, wo es persönlich wird, wird es schrecklich. Also ein Beispiel, um es mal greifbar zu machen. Wir alle haben das schon mal erlebt. Dann guckst du die Nachrichten und dir wird über Marina berichtet. Marina, 8-jähriges Mädchen, war gerade bei der Chorprobe und kam dann nicht nach Hause. So, ich will die Story gar nicht ausmalen. Ne? Wir kennen die schrecklichen Enden. Aber in dem Moment wird es persönlich. In dem Moment merkst du, wie heiß sich das anfühlt, obwohl du Marina gar nicht kennst. Objektiv gesehen, will nichts sagen. 75 Menschen, die irgendwie beim Bombenangriff in Syrien sterben versus eine Person. Hier. Aber du merkst, worauf ich hinaus will, ne? Das Persönliche durch die Beschreibung der Persona wird sehr greifbar und real. Und ich glaube, da können wir im Storytelling noch viel von lernen und eine Quelle dazu zu geben. Winning by Design haben da einen hervorragenden Blueprint für. Kann ich jedem empfehlen, kann man sich in 2 Minuten angucken und schafft es eben genau dort die Parallele zu ziehen zwischen, wie mache ich eine Use-Case-Story eigentlich erlebbar?
Und da würde ich sogar noch was hinzufügen. Ich glaube, die Empfehlung, die ich für jeden hätte, wäre so eine Art Kartei anzulegen, was Stories angeht. Also bestimmte Stories, die man wirklich sehr, sehr gut verwenden kann. Arbeitet in irgendeinem Unternehmen, wo es, auch wenn man neu ist, ne, wo man dann vielleicht noch keine eigenen Stories hat, aber die Stories von Kolleginnen und Kollegen benutzen kann, daraus einfach etwas zu basteln, wie man seinen Pitch verfeinert oder wie man Empathie ausstrahlt oder Vertrauen gewinnt oder was es auch immer ist am Ende des Tages. Aber ein bestimmtes Sammelsurium anzulegen an Geschichten, die man aus dem FF raushauen kann. Und du hast vorhin gesagt, mit dem Finnen und mit den ganzen Stories, die wir da bringen können in Podcasts und so weiter, an sich schreibt das Leben jeden Tag so viele Stories, die man jedes Mal verwenden kann. Aber ich verstehe, dass das sehr viel schwieriger ist als Otto Normalverbraucher, der jetzt nicht oder die jetzt nicht im Storytelling lebt, sich da jedes Mal aus dem Leben irgendeine Geschichte zu ziehen und dann damit einen CFO oder eine CEO oder wen auch immer zu begeistern. Deswegen wäre meine Empfehlung, wenn es auch nur die Überschriften sind, bestimmte Kartei anzulegen mit bestimmten Stories, die man immer wieder bringen kann. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, du hast es angesprochen, ist die Persona. Und das geht auch so ein bisschen in Storytelling mit rein, aber auch reverse. Und zwar zu verstehen, mit wem spreche ich da eigentlich gerade und was ist dessen Story? Das ist ja auch ganz häufig, wurde auch bei dir im Podcast schon häufig diskutiert, mit wie wichtig ist es, die Personas zu verstehen und auf die Personas einzugehen und so weiter. Also ich werde dieses Grundkonstrukt jetzt hier nicht nochmal erklären, aber was ich damit eher meine ist, wir müssen auch verstehen, welche Stories bei den jeweiligen Personas ziehen. Also eine Story, die ich jemandem aus der Buchhaltung erzähle, wird wahrscheinlich, selbst wenn sie Top-Statistiken rausbringt und richtig geil klingt, wird sie dem CFO wahrscheinlich scheißegal sein. Völlig am Thema vorbeigepitcht sein. Ja? Und genau andersrum, wenn ich mit einer CFO oder CEO oder was auch immer spreche, werde ich ihr wahrscheinlich eine Story erzählen, die ich der Buchhalterin wahrscheinlich so nicht erzählen würde, weil die Buchhalterin sich wahrscheinlich dann denkt, ja, nice to have, aber weiß ich gar nicht, ob das für mich irgendwie was bringt. Und dann gibt es ja noch so...
Sorry, wahrscheinlich sogar im Gegenteil, weil das, was der CFO macht, das den CFO interessiert, ist im Zweifel die Sorge der Buchhaltung, dass ihr Job dann wegrationalisiert wird. Und das haben wir ja auch häufig, je nachdem, wie wir sprechen. Ich glaube, das kennt auch jeder von uns. Wir hatten den Fall auch. Also, weißt du, wir haben durch Effektivität geschafft, die Customer Acquisition Kosten deutlich zu reduzieren. Das kannst du so ausdrücken.
Ja.
Das kann aber auch bedeuten, dass du den Headcount im Sales Team reduzieren konntest, weil du weniger Leute brauchtest.
Ja, genau. Ja, und da ist für mich wichtig, ich kann mich noch an einen Pitch erinnern, der völlig an der Person vorbeiging, mit der wir da gesprochen haben. Und in diesem Deal waren wirklich sehr, sehr viele Personen involviert. Also zuerst war es die Finanzabteilung, die den Kontakt hergestellt hat. Dann ging es an die Person, die also an Head of Finance. Dann war da jemand in Legal mit involviert. Und dann stellte sich heraus, dass es dem Unternehmen nicht so gut geht und es dort eben bestimmte Beraterinnen und Berater gibt, die aktuell so einen Turnaround versuchen, für dieses Unternehmen darzustellen. Und die haben aus der Geschäftsführung das okay bekommen, als Allmächtige durch dieses Unternehmen zu gehen und alle Entscheidungen in der nahen Zukunft zu treffen. Kein Deal würde zustande kommen, ohne dass jemand aus dieser Beratung den Finger hebt. In diesem Wissen haben wir natürlich dann ein Meeting ausgemacht und haben aber dann denselben Pitch rausgehauen, wie für alle anderen. Und wir hatten wirklich einen fantastischen Match. Also das muss man auch sagen. Der ROI mit diesem Unternehmen war Parade. Besser geht's eigentlich gar nicht. Problem war aber nur, dass wir nicht gecheckt haben, was für die Person aus dieser Beratung wichtig ist. Also wir haben denen diese ganzen schon längst herausgefundenen Zahlen um die Ohren geklatscht, wie fantastisch wir bei denen performen werden und was für eine Riesenlösung das sein wird und wie jeder im Unternehmen das haben möchte. Und das stimmt ja auch alles. Aber was wir nicht wussten, was wir dann erst am Ende herausgefunden haben, war, dass die Berater das klare Ziel hatten, einen Euro auszugeben. Also effektiv an Cashflow erstmal keinen Euro aus dem Konto zu überweisen. Wir können schon was reinholen, aber dann vielleicht mit irgendeinem Vertragskonstrukt, wo wir erstmal for free starten und dann bestraft werden, wenn wir bestimmte Komponenten nicht einhalten oder nach der Nutzung zahlen oder ähnliches. Also das war das, was die wollten, was aber nicht unserem Preismodell entspricht. Was sie nicht wollten, obwohl wir ihnen darstellen konnten, dass sie Pleo effektiv umsonst nutzen werden, weil es Cashback gibt und sie die ganze Pleo-Fee amortisieren hätten können. Aber es hätte für sie bedeutet, dass sie über 50.000 Euro am Anfang hätten vorstrecken müssen. Und das war für die ein absolutes No-Go, egal wie effizient und toll das alles klingt. Es war unmöglich, da durchzukommen. Und auch da wieder, das Beispiel bringe ich gerade, weil jede Persona so anders ist. Und dementsprechend sind auch alle Stories und alle Pitches, die wir für diese jeweiligen Personen bringen, auch anders. Deswegen boomt ja auch das Geschäft mit Sales Rooms, mit Digital Sales Rooms, wo ich dann einen Sales Room aufmachen kann für Legal. Und die kreuzen sich dann aber nicht mit Finance und mit der Geschäftsführung und so weiter, weil die Geschäftsführung will ihre Amex-Karten behalten, jetzt in unserem Fall weiter. Legal möchte sicherstellen, dass wir irgendwelche Zertifizierungen haben und die Finanzabteilung möchte endlich digital arbeiten können. Und jeder hat diese eigenen Interessen und daraufhin muss man pitchen und das muss man verstehen.
Ich finde da nochmal wichtig, einen Exkurs zu machen, weil das, was wir immer machen, fast jedem Unternehmen, in dem ich war, das ich gesehen habe, wir machen die gleiche Demo, den gleichen Pitch für alle. Natürlich, wenn du ein großes Meeting hast, wo 7 Leute drin sind, musst du das irgendwo auch. Aber ich glaube, die Extraschleife, die wir selten gehen, ist zu sagen, hey, wer sind dann eigentlich die 7 Leute in meinem Unternehmen, gerade in größeren Deals, sich mit denen auseinanderzusetzen und entweder, wenn wir die Nummer haben, ich meine, wir können inzwischen jede Telefonnummer herausfinden, mit der Person einfach auch im Vorfeld nochmal 5 Minuten zu telefonieren, was hier eigentlich besonders wichtig ist, genau diese Themen zu vermeiden, dann eben wirklich individuell auf jede Person einzugehen, dass sich jeder abgeholt und verstanden fühlt und dann eben eine klare Zielsetzung zu haben, wofür das Meeting am Ende eigentlich da ist. Weil es gibt ja nichts Unangenehmeres, als ein Meeting zu haben mit 7 Leuten und dann machst du da deine Standard-Demo und eigentlich fühlt sich keiner abgeholt.
Und weißt du was, damit schließt sich ein Kreis, nämlich genau der Kreis, mit dem wir am Anfang begonnen haben. Weil das, was du gerade gesagt hast, bestenfalls hole ich die Leute nochmal ab. Es sind 7 Leute in meinem Meeting. Wer sind diese anderen 6 Personen? Bisher habe ich nur mit 1 oder 2 von denen Kontakt gehabt. 2 von denen erscheinen gar nicht auf LinkedIn und die anderen 3 kenne ich nicht so richtig. Der Kreis schließt sich für mich in dem Sinne, dass ich sage, wie unterscheidet sich High Performance von Mediocre oder sogar Bad Performance oder Low Performance? Genau das. Das sind diese Kleinigkeiten, die gar nicht so klein sind. Wie gut bereite ich mich auf ein Meeting vor? Wie gut bereite ich es nach? Wie schnell bin ich? Wie klar verstehe ich die einzelnen Interessen? Welches dieser Interessen ist für mich das Wichtigste, was ich lösen muss, damit ich am Ende des Tages auch eine positive Entscheidung bekomme? All diese Sachen. Da muss ich aber investieren. Also ich werde hin und wieder auch Deals gewinnen, wenn ich das nicht mache. Ja, also das schließe ich gar nicht aus. Aber wenn wir über High Performance sprechen, über die Karriereleiter aufsteigen, über Top 1%, dann muss das passieren. Dann müssen diese Dinge sitzen, die Stories müssen da sein. Ich muss verstehen, für wen ich diese Stories aufpacke, in welchem Kontext, wie arbeiten diese Leute. Bestenfalls im Vorfeld darüber schon gesprochen haben. Und dann, auch wie du gerade gesagt hast, den Pitch und alles, was ich in diesem Meeting diesen Leuten an Value gebe, weil das ist ja eigentlich das Ziel, was ich damit erreichen möchte, ist wirklich auf diese Leute zugeschnitten und auf dieses Unternehmen zugeschnitten und auf die einzelnen Situationen zugeschnitten. Und damit erreiche ich dann einfach Vertrauen, Empathie, das Gefühl, dass das eine Lösung ist, die uns allen weiterhelfen kann und so weiter.
Und ich glaube, noch ergänzend zu dem, was du gerade sagst, ist sehr wichtig, dass wir uns in einer Zeit bewegen, in der das leichter ist, als das vorher früher war. Also wir haben einfach so viele KI-Tools und Möglichkeiten, die uns helfen, wirklich auf diese Dinge zu konzentrieren, die helfen, einfach die Kauferfahrung so einfach, so gut, so positiv wie möglich zu gestalten. Ich glaube, weißt du, in einer Zeit, in der Kunden selten alternativlos sind, also wenn ich nicht gerade Bahn fahren muss, das einzige, eines der wenigen Beispiele, die mir einfällt, bin ich nicht alternativlos. Ist Kauferfahrung einfach das, was den Unterschied machen kann? Dann ist es eben auch, glaube ich, das, worauf ich mich fokussieren muss, ist genau dort, diese zusätzlichen Prozente rauszuholen, um den Unterschied zu machen. Und dann eben strikt zu priorisieren und zu sagen, ich will nicht über Qualifizierung reden. Okay, hey, wenn das meine Deals sind, welche sind es eben auch nicht, weil da finde ich dann auch die Zeit dafür.
Ja, ich würde da einhaken und sagen, ein Neujahrsvorsatz, und wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, ich habe mir gar keinen wirklichen Neujahrsvorsatz gemacht, aber für jeden, der das und die das macht oder noch nicht gemacht hat und noch einen braucht, wäre mein wirklich dringlicher Vorschlag, AI so gut und effizient es geht, die eigene Arbeit einzubauen, vor allem im Sales, natürlich Datenschutz checken, ChatGPT bestenfalls ein eigenes GPT erstellen, falls das eigene Unternehmen sowas noch nicht hat. Aber, mal davon abgesehen, ich glaube, AI ist in aller Munde, aber viele Leute kennen sich noch nicht so wirklich damit aus und arbeiten sehr sporadisch mit sehr schwachen Prompts, kennen ChatGPT so ein bisschen. Wenn es irgendwie so ein bisschen wehtut in der Brust oder sowas, dann frage ich nach, was Dr. ChatGPT dazu zu sagen hat oder ähnliches. Und für die Arbeit nutze ich es auch manchmal, um zu sagen, hey, schreibe mal diese E-Mail oder irgendwie sowas. Das ist alles gut. Aber wie kann ich das in diesem Jahr verfeinern? Wie kann ich mein Arbeitsleben sowohl, wie ich mich selbst organisiere, was ich intern bereitstellen muss, als auch die Dinge, die ich extern kommuniziere, wie kann ich das besser machen? Also ein gutes Beispiel, und wie gesagt, da ist Datenschutz wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel unser eigenes GPT, und nicht jetzt, schon seit langem, aber unser eigenes GPT, wo wir eben auch mit sensiblen Daten arbeiten können, weil es eben bei uns bleibt sozusagen. Und dort habe ich die Möglichkeit als Seller mein Meeting-Transcript hochzuladen, alle Informationen mit einzuspielen, die ich dann noch mit einspielen möchte, und ChatGPT dann zu fragen oder zu bitten, mir eine direkte Follow-up-E-Mail zu schreiben, Next Steps aufzugliedern, was sollte ich hier tun, was ist diese Person und so weiter. Also das kann man unendlich weiterspinnen. Was ich aber damit sagen möchte ist, do it now. Es gibt immer noch sehr, sehr, wie bei jedem Trend, egal ob gut oder schlecht, gibt es wahrscheinlich bei dir in der Konkurrenz extrem viele Leute, die das noch nicht machen. Früher oder später wird jedes Unternehmen, das am Markt existiert und existent bleibt, wird AI massiv mit aufgebaut haben. Und dann wird jede Kauferfahrung daraus bestehen, dass nach jedem Meeting, irgendwie 10 Minuten spätestens nachdem du aufgelegt hast, eine fantastische Zusammenfassung des Gesprächs erfolgt mit Next Steps, mit einer kleinen Präsentation, mit allem, was du dir da vorstellen kannst. Noch ist das aber ein Differentiator, ja, also ein wirklicher Unterschied, den du generieren kannst gegenüber deiner Konkurrenz, meiner Meinung nach. Dieses Jahr hast du noch diese Möglichkeit, aber du musst es anpacken, du musst Gas geben.
Mir ist eine Sache da sehr wichtig, vielleicht einmal kurz der Verweis auf die Folge zum Beispiel mit Romea, wo wir auch über das Thema sprechen. Ich sehe das als Team-Effort. Ich finde, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Team von, I don't know, selbst wenn es nur 3 Seller sind und jeder von denen hat sein eigenes GPT, was er nutzt, und daraus entstehen unterschiedlichste Standards, und dass man das als Team-Effort verstetigt zusammensetzt und sagt, hey, was sind eigentlich die Themen, die wir immer machen? Was macht den Unterschied? Dann eben sich gemeinsam die Mühe macht zu sagen, okay, jetzt lass uns mal lernen, wie man anständig promptet und dieses GPT eben als Team bauen. Für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ansonsten bin ich komplett bei dir, und vielleicht noch der letzte Gedanke dazu. Das, was halt am Ende einen Unterschied macht, ist zum Beispiel, was ich bei jedem Follow-up-Meeting, nach jedem Meeting mache, ist, ich habe den Summary auch. Und jetzt sind wir ehrlich, den habe ich nicht zu 100% selbst gegeben. Sorry, sondern da ist genau auf der Basis Transcripts ein Angebot erstellt und am Ende eine E-Mail und Next Steps und I don't know. Das, was ich aber mache, ist, ich investiere immer 5 Minuten, nehme ein Loom-Video auf und hack das in die E-Mail mit rein. Und dadurch kann es dann eben geteilt werden. Das wird in der Organisation geteilt. Leute gucken sich das an. Dadurch hast du alle Stakeholder abgeholt. Das ist vielleicht auch immer wichtig. Und das Video mache ich nicht für die Person, die im Meeting war, sondern mache ich im Zweifel für alle anderen.
Guter Gedanke. Und wieder High Performance. Das ist wieder ein extra Step. Keiner zwingt dich, das zu machen. Keiner sagt dir, dass du das machen solltest. Aber es ist ein extra Investment, ein extra Input deinerseits, deine Gewinnchancen zu maximieren. Die Chance, dass man in eine Partnerschaft einsteigt, zu maximieren. Ja, das ist ein gutes Beispiel.
that. Michael, haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, das müssen die Zuhörenden eigentlich noch hören?
Ja, ich würde sagen, dass wir uns im April wieder in Berlin treffen werden und sowohl du als auch ich dort mit Vorträgen glänzen werden. Und tatsächlich wird das Thema Storytelling bei mir das Thema werden. Und ich bin jetzt schon dabei, bestimmte Dinge vorzubereiten. Von dem her können sich die Damen und Herren, die dem Workshop beiwohnen werden, darauf freuen, dass ich dort ein Feuerwerk des Storytellings raushauen werde. Und freue mich dann auf jede Person, die da Bock drauf hat.
Nice. Für diejenigen, die nicht warten wollen, auf jeden Fall in die Target-Themen reinhören. Da sieht man zumindest die Arbeit in der Umsetzung. Hast du noch eine Ressource, die du teilen willst, ein Buch, Blogbeitrag oder ähnliches zu erzählen? Das hilft auf jeden Fall, wenn man sich in dem Bereich verbessern möchte.
Jein, würde ich jetzt mal sagen. Ich schaue mal kurz hier auf meine Liste. Also auf jeden Fall gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle Bücher. Und generell würde ich sagen, sollte man sich die Gedanken machen, wenn man besser, zumindest hilft mir das, wenn ich besser werden möchte in Storytelling, wenn ich smoother sein möchte in meiner Kommunikation, auch jetzt neuer, ich hatte Urlaub, ich habe ganz viele Äs in meiner Kommunikation gerade. Wenn ich das vermeiden möchte, dann lese ich meistens ein Buch. Mir fällt auf, jedes Mal, wenn ich ein Buch lese und auch danach, ist meine Art der Kommunikation so viel geschmeidiger und meine Wortwahl präziser. Also Bücher lesen generell ist schon mal ein sehr, sehr gutes Thema. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann. Ein Buch, das ich letztes Jahr gelesen habe, wo ich das Storytelling ganz fantastisch fand, war Shoe Dog von dem Nike-Gründer mit der ganzen Nike-Geschichte. Von dem er das kann ich mit Sicherheit empfehlen. Gleichzeitig, ich glaube, das haben wir gemeinsam, bin ich natürlich ein großer Fan von Podcasts generell und in Podcasts reinzuhören. Da bekommt man immer sehr, sehr gute Stories mit. Und einen Podcast, der vielleicht jetzt noch nicht so bekannt ist, den ich aber absolut empfehlen möchte, weil er tolle Stories hat und True Crime, so ein bisschen True Crime mit sehr viel Geschichte verbindet, ist Tatort Geschichte. Und das sind zwei Münchner Geschichtsprofessoren, auch in unserem Alter. Also, aber ja, den kann ich empfehlen. Tolle Geschichten. Man lernt was und sehr, sehr gut recherchiert.
Mega, richtig cool. Ich kann das Buch empfehlen von Simon Sinek, Leaders Eat Last. Der ist einfach sehr gut, schafft in jedem Kapitel immer mit einer Story einzuleiten in der Geschichte und dann eben zu dem eine Parallele zieht oder eine Brücke baut zu dem Thema Business und Leadership, finde ich sehr, sehr gut.
Ähnlich wie Joko Willink, ne, den wir vorhin erwähnt hatten mit Extreme Ownership, auch das erstmal Geschichte, dann die Analyse und dann in der Praxis umgesetzt. Ja.
Und letzter Buchtipp, dann haben wir sie, glaube ich, auch The Qualified Sales Leader. Finde ich auch sehr gut, weil der es schafft an seiner eigenen Story quasi wirklich sehr, sehr gut runterschildert, wie er in ja so die Leadership-Journey gemeistert hat und warum er welche Dinge einfach umgesetzt hat und dazu eben Parallelen zieht zu dem Alltag jedes Einzelnen. Top. Michael, war mir eine große Freude. Ich glaube, die Zeit ist irgendwie echt verflogen. Wir hätten hier noch 2 Stunden weiterquatschen können. Gerne wieder. Wir sehen uns spätestens beim Artist Circus in Berlin.
Sehr gut, lass dir gut gehen in Sri Lanka. Ich freue mich auf Berlin. Ich freue mich auf alles weiter und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
Mega, genau. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.